Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Du guckst verdammt intelligent heute Morgen, Sarah. Das muss ich dir mal sagen. Also es ist, vielleicht hat das mit unserem Thema was zu tun. Hi.
Hi. Nee, das hat nichts mit unserem Thema zu tun. Ich bin einfach eine Schlaue.
Das weiß ich. Deshalb haben wir auch passend zu dir heute dieses Thema ausgewählt.
Ach, ja, das geht runter wie Öl.
Ist mein Hund intelligent oder ist mein Hund der intelligenteste vielleicht von allen?
Klar.
Das ist eine interessante Frage. Wie viel ist es Intelligenz oder wie viel ist dann eigentlich so verrückt, das klingen mag, einfach nur Instinkt oder einfach nur, weil wir den Hund ganz gut im Griff haben oder nicht? 1000 Fragen, aber alles das könnte man darunter labeln unter diese entscheidende Frage, ist mein Hund intelligent, habe ich vielleicht den intelligentesten oder vielleicht auch den dümmsten. Gibt es dumme Hunde, gibt es intelligente Hunde? Und das sind sehr viele Themen eigentlich in einem. Deshalb lass es uns am Anfang einfach machen. Wie war dein Hundemoment der Woche?
Wunderschön. 3 Hunde auf dem Sofa, die wirklich körpernah miteinander liegen. Wir haben es, glaube ich, durchbrochen, Mike.
Ihr habt es durchbrochen, den Hate zwischen Boogie und Mika?
Ja, ich denke jetzt, also ich sage das nach wie vor unter Vorbehalt, weil die Läufigkeiten noch kommen. Solange die noch nicht waren, ist das Ding nicht final. Also von daher, ich sage, aktuell Stand der Dinge ist, Boogie hat offiziell akzeptiert, dass die 2 Rumänen dazugehören, Punkt, Ende, aus. Das ist jetzt ihre Familie. Es wird Körperpflege betrieben, sie fängt an, auch Ronja die Ohren zu küssen, lässt sich beschnuppern und es gibt auch wirklich körpernahes Liegen. Natürlich gibt es auch Brummeln und Knurren, aber das gehört ja zur hündischen Kommunikation auch einfach dazu und man muss sich ja auch einigen über Dinge. Aber ich glaube, jetzt haben wir ein kleines Rudel endlich.
Das sind aber richtig gute Nachrichten.
Ich bin total glücklich.
Jetzt müsstest du eigentlich nur noch sehr bald in einer Folge erzählen, dass keine Zeitungen mehr gelesen werden, keine Kisten mehr links gedreht werden, keine Kinderspielzeuge mehr malträtiert werden. Und dann wärst du ja wirklich an einem Punkt, wo man sagen könnte, es ist alles gut.
Ja, ich denke, das dauert noch. So. Gut. Im Moment aktueller Stand der Dinge unverändert. Es wird alles zerstört und das ist auch, ne, ich habe ja gerade gesagt, Pubertät ist ja gerade in Kinderschuhen. Wir warten noch eine weitere Läufigkeit ab, um ein bisschen zu reifen. Ich denke, die nächste Läufigkeit wird auf jeden Fall ein großer Schritt sein bei allen Hunden und in der Entwicklung. Und jetzt ist ja klar, die machen noch Sachen kaputt. Die sind ja noch Babys im Kopf. Die müssen noch ein bisschen albern sein.
Gut,
ich lebe da ganz gut mit. Ich habe da jetzt einfach, wir müssen einfach unser Haus vernünftig organisieren.
Genau, es liegt am Menschen. Es liegt einfach am Menschen.
Ja, genau. Nee, aber ich finde, das gehört halt dazu. Das gehört eben einfach zu einem pubertierenden Hund, gehört eben auch der ein oder andere Schaden dazu.
Ist so. Ja. Punkt.
Ja.
Ich hatte einen sehr schönen Hundemoment der Woche. Und zwar, es war dunkel. Ich lief mit Pelle. Und plötzlich, aus dem Off, lag ein roter Punkt auf dem Boden und bewegte sich nicht. Klingt spooky. Es waren keine Aliens. Es war ja ein roter Punkt, also ein leuchtender roter Punkt lag vor uns ungefähr 20 Meter ungefähr. Mhm. Und Pelle stürmte drauf los. Und ich dachte so, du kennst doch diese Blinkdinger.
Ja.
Das war durchgängig rot, dieses Leuchtmittel. Mhm. Und eine sehr zauberhafte Hündin lag und wartete. Und das war eben dieser rote Punkt.
Ein gut erzogener Hund, der da brav lag, scheinbar. Oder nein, hat sie gewartet
lauernd.
Auf euch?
Natürlich.
Es war lauernd, Mist. Ich dachte gerade, ich wollte gerade sagen, toll.
Viel intelligenter, als wir glauben. Nämlich wirklich einfach lauernd. Und wir waren schon sehr weit gelaufen und dann gingen sie ab, die wilde Fahrt. Der rote Punkt sprang über die Wiese, Pelle hinterher und sie hatten wahnsinnig viel Spaß. Und das war unheimlich schön, also zu sehen, dass so ein Hund 10 Kilometer, der man noch nicht kaputt ist und immer noch so viel Power hat, einem roten Punkt hinterher zu laufen.
Ja, gut, rote Punkte sind ja allgemein, glaube ich, in der Tierwelt so ein Thema. Gibt es ja auch eine Menge Videos zu, wie mit roten Punkten Tiere teilweise sogar beschäftigt werden. Ich sage direkt, ich finde es nicht gut. Aber die roten Punkte scheinen ja eine große Anziehung auf Tiere zu haben, Hunde wie Katzen.
Ja, wobei da war es ja einfach nur, das sind nur diese Sicherheitsblinkdinger, damit bei Dunkelheit Hunde auch gesehen werden.
Ja, ja, klar. Nee, ich meine ja. Jetzt das Jagen von Pelle, so offensichtlich rote Punkte sind halt schon mal was Tolles. Aber diese Blinkies finde ich gut.
Die Blinkies finde ich auch gut.
Finde ich super, habe ich auch bei mir immer drauf im Winter.
Wenn jetzt noch mal, ja, wenn jetzt noch irgendwann Hersteller drauf kommen würde, dass diese Blinkies auch mal länger als einen Winter halten, dann wäre ich sehr happy. Die sind ja irgendwie tatsächlich sehr teuer und sind
zum Thema
auch sehr
Ökologie
schnell
auch, ne? Ja, ist doch kacke, wenn wir da jeden Winter Tausende von den Teilen immer wieder in den Mülleimer kloppen müssen. Schade.
Total.
Es gibt übrigens auch Blinky-Halsbänder, ne? Die kannst du dann einfach drüber, also zu dem Halsband dazu.
Ja, da hatte ich auch schon.
Also, mit USB aber, zu USB-Ladekabel.
Ja, die gehen bei mir am schnellsten kaputt, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch unter die das nicht gut damit sind. Aber ich habe alles ausprobiert an Blinkies, glaube ich. Vielleicht, ich habe mich jetzt ein Jahr nicht mehr mit Blinkies beschäftigt. wenn ihr einen Tipp habt für mich, was das haltbarste Blinky der Welt ist, dann immer gerne her damit. Ich liebe sie auch und finde sie auch gerade in Großstädten.
Wichtig.
Keine schlechte Idee. Ja, total. Oh, bei dir hat es aber ganz schön gescheppert gerade. Steht das Haus noch? Oder haben deine Hunde...
Das steht noch. Ich bin nur gerade ein bisschen erschrocken, weil ich weiß gerade, kann das auch nicht zuordnen. Das klang ja, als wäre hier eine Bombe hochgegangen. Ja. Ich kann dir nicht sagen, was das war. Also es war nicht in meinem Haus, sondern es war jetzt irgendwie draußen. Also
so eine Fliegerbombe in Köln hat man ja öfter mal, ne?
Das ja, das haben wir, das soll vorkommen in Köln, so ein, zweimal im Monat.
Bombenstimmung bei dir. gut, lass uns bevor das Haus einstürzt, schnell die Folge weitermachen. Nein, kleiner Spaß. Wie intelligent ist mein Hund eigentlich? Das ist die Frage, die sich viele stellen. Oder ist er einfach nur ein bisschen dumm? Wie kommt das überhaupt zustande, dass man sich darüber Gedanken macht?
Ach ja, weil der Mensch ja auch permanent in irgendeinem Wettbewerb ist. Diese Frage stellt sich der Mensch über sich selber, seine Kinder, seine Tiere, seinen Lebensgefährten. Also ich glaube, das fragen sich Menschen halt ständig irgendwie, ob einer schlau ist oder nicht, weil das irgendwie dem Menschen auch wichtig ist. Mhm. Ich finde aber das Wort Intelligenz auch immer so ein bisschen kritisch zu beäugen, weil Intelligenz besteht ja aus vielen verschiedenen Faktoren. Ist ja wie ein Gesamtpaket, könnte man ja sagen. Dazu gehört ja auch Lernfähigkeit und Umsetzen von Informationen. Da gehört ja auch ein Stück weit an. Intelligenz kann ja auch optimiert werden. Das ist ja nicht ein angeborenes Potenzial. Es besteht unter anderem aus dem angeborenen Potenzial, aber auch aus den Fähigkeiten, die trainiert werden. Das heißt, wir bleiben jetzt mal beim Hund. Wenn ich jetzt beim Hund bin und ich habe einen Hund, der unheimlich großes Potenzial mitbringt, ich mache aber nichts mit dem, dann entwickelt sich das nicht so weiter und es wird nicht völlig ausgeschöpft und er wird vielleicht gar nicht weiter sein Potenzial verbessern, als wenn ich jetzt mit dem vernünftig trainiere und das fördere. Deswegen ist Intelligenz mal schon mal etwas, was irgendwie so ein bisschen, ja, muss man so aus der Distanz betrachten. Dann muss man sich halt auch mal fragen, erstens, ich frage mich ja immer, warum ist diese Information wichtig? als erstes habe ich, ja, ich werde das ja schon auch regelmäßig, ist der schlau? Oder der ist, ich habe das Gefühl, ich habe ganz oft höre ich Leute, die mir dann sagen, ich habe das Gefühl, der ist nicht so schlau. Wird sicherlich manchmal auch zutreffen. Also es gibt natürlich auch bei Hunden wie bei Menschen Hunde, die mehr Potenzial haben als andere. Das ist ja logisch und normal. Das ist ja auch, was aber blöd ist, wenn man das bewertet. Es ist ja nicht der schlauere Hund, der bessere Hund ist. Es ist nicht der schlauere Hund, der bessere Partner ist. Also dann gibt es ja auch emotionale Intelligenz und dann gibt es auch nochmal die Intelligenz, Dinge umzusetzen. Also man muss das immer so ein bisschen, finde ich, aufbröseln und mal gucken, worüber reden wir hier eigentlich so. Und das geht, meistens geht es ja immer um die Lernfähigkeit. Bei den Menschen, die mich aufsuchen, die beschweren sich ja immer, wenn sie einem Hund was erklären und das kommt da nicht richtig an. Dann gehen die mal hin und sagen, ich glaube, der ist doof, weil der rafft das nicht, was ich dem da erklären möchte. Und da gehe ich mal als erstes hin und sage, naja, vielleicht bist du ja auch doof und kannst ihm das nicht richtig erklären. Na, also erstmal müssen wir mal gucken, wer ist hier jetzt vielleicht nicht so intelligent. Das finde ich immer so gemein, wenn dann gesagt wird, der rafft das nicht, was ich dem sage, dann muss der dumm sein. Aber ganz häufig stehst du daneben als Hundetrainer und beobachtest jemanden, der auch wirklich nicht gut kommuniziert als Mensch. Und dann wird dem Hund nachher unterstellt, der sei irgendwie nicht pfiffig oder ach, der ist ja irgendwie ein bisschen dumm. Aber es wurde ihm halt auch nicht vernünftig erklärt. Naja, und dann gibt es natürlich auch da eine Motivation, die auch noch dazugehört. Also es gibt Hunde, die sind sehr motiviert, was für dich zu tun. Oder du kannst sie über ein bestimmtes Belohnungsprinzip motivieren, sich dann anzustrengen. Und dann gibt es andere Hunde, die einfach keinen Sinn dahinter sehen. Die sind dann nicht dumm, sondern die haben einfach keinen Bock, mit dir zu arbeiten. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Es ist nicht, weil der Hund dumm ist, dass er nicht gut mitmacht, sondern er hat einfach keine Lust. Das ist ja auch ein Unterschied. Deswegen ist er ja nicht dumm, sondern er ist einfach lustlos oder nicht kooperativ. Das auch da, Achtung, ein Hund, der nicht gut mitarbeitet, ist nicht automatisch blöd. So, und dann gibt es natürlich auch Hunde, die das nicht gut begreifen. Die findet man auch öfters, dann muss man denen halt vielleicht mehr Zeit lassen. Und da finde ich das ganz relevant. Und da wünschte ich mir, jeder Mensch würde so ein bisschen in sich gehen und sich vorstellen, er als Mensch hätte vielleicht auch weniger Potenzial mitbekommen im Leben und wäre dann bewertet worden oder man hätte sich über ihn lustig gemacht oder man hätte ihn dann nicht mehr entsprechend gefördert oder unter Druck gesetzt, weil es nicht schnell genug geht. Das ist was, glaube ich, super, super wichtig ist, dass wir uns alle mal ein bisschen Empathie aus der Tasche ziehen und uns in die Hunde mal einmal reinfühlen. Weil ein Hund, der vielleicht langsamer Dinge umsetzt oder einfach mehr Wiederholungen braucht oder noch eine zusätzliche Erklärung, dem steht die auch zu. Das steht dem zu, dass wir uns darum bemühen. Und der Hund hat absolut kein bisschen, nicht ein klitzekleines bisschen weniger Wert als ein anderer Hund. Es ist einfach einer, der länger braucht oder langsamer umsetzt und der ist nicht deswegen keine Idee schlechter, weil der hat vielleicht an anderen Stellen Potenzial, was du noch gar nicht entdeckt hast. Das ist vielleicht der liebenswürdigste Gefährte überhaupt. Das ist vielleicht auch jemand, der dann ganz lässig ist bei vielen Dingen, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, womöglich. Und der andere, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Arbeitsraketen denke, ob das jetzt Australian Shepherds sind oder Malinois oder Jack Russell Terrier oder die Liste ist ja lang von kleinen oder von Hunden, die einfach aufgrund ihrer Zuchten dahingehend vermehrt wurden, dass sie halt wirklich sehr viel Potenzial mitbringen, um Dinge schnell aufzufassen und umzusetzen und sehr, sehr schnell zu lernen. Das sind oft nicht unbedingt die sozialsten Kollegen. Ne, das sind ja häufig auch welche, die dann eine total dünne Zündschnur haben. Die halt mit demselben Tempo, mit dem die Dinge umsetzen, aber auch aus der Haut fahren vielleicht. Also das ist halt so, wo ich mir dann denke, wenn man Vergleiche zieht, dann doch bitte auf ganzer Linie auch. Ne?
Also ich bin ja in einem Punkt total bei dir, dass ich glaube, was ich immer schwierig finde, ist, dass wir sehr wohl dazu neigen, wer hat nun das Beste, Schnellste, Tollste, Größte, was auch immer? Also wir denken oftmals in Superlativen, wir brauchen auch irgendwie diese Challenge scheinbar. Und auch oftmals erlebe ich das leider viel zu oft, dass Menschen irgendwie draußen, denen man so begegnet mit Hund, dann irgendwie, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal, wie viel Hund darf Hund sein und wie viel Vermenschlichung findet da statt. Also wo dann quasi über einen Hund gesprochen wird, wie über das Kind, das jetzt gerade hochbegabt ist und mit 5 schon das Abi gemacht hat. Also das ist irgendwie so eine ganz komische Art und Weise, sich zu challengen und was der Hund alles so kann, dass man stolz ist auf den eigenen Hund. Verstehe ich irgendwo, und dass man ihn lieb hat, verstehe ich auch irgendwo, aber dass man so eine Challenge daraus macht, habe ich noch nie irgendwie so richtig verstanden. Aber da bin ich auch, glaube ich, ganz schlecht darin zu verstehen, warum brauchen Menschen grundsätzlich diese Challenge mit sich selbst, mit anderen. Das ist, finde ich, erstmal per se so, boah, also sollen sie gerne machen für sich, ne? Aber warum wird dann ein Hund in Anführungsstrichen missbraucht dafür, dass ich jetzt nun einen besonders tollen Hund habe? Du hast den Hund, weil du ihn gern hast, hoffentlich, und weil du damit Spaß hast und Freude hast und weil du was geben kannst. Aber doch bitte nicht aus einer Challenge raus. Das verstehe
Also
ich
die
nicht.
Emotion sollte damit nicht verknüpft werden.
Genau.
Das ist halt so das, ne, was relevant ist. Also wenn dein Hund ein hohes Potenzial hat und der Beste beim Agility ist, kannst du total stolz auf den sein. Das kann ich nachempfinden. Und wenn du das sogar als Sportart für dich wählst, und es gibt sehr ambitionierte Hundesportler, die wunderbare Leistungen erbringen mit ihren Hunden, die haben einen traumhaftes Verhältnis zu ihrem Hund, arbeiten toll mit dem, erreichen sehr viel, die sollen stolz sein, das finde ich absolut okay und richtig. Aber dass dein Hund das Potenzial dazu nicht hat, darf deine emotionale Einstellung zu deinem Hund nicht beeinflussen. Das ist das, was ich relevant finde, ne? Dass mein Verhältnis zu meinem Hund nicht davon abhängt, ob der gute oder schlechte Leistung erbringt. Ich kann auch auf einen Hund, der jetzt vielleicht, ja, ein geringeres Potenzial hat und nicht so hohe Leistungen erbringen kann, kann ich ja dennoch irrsinnig stolz sein, wenn er das, was in seiner Macht steht, gut macht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total, aber mir ist das oftmals einfach auch zu viel auf Leistung, also das Brennglas zu sehr auf dem Thema Leistung. Weil Intelligenz, finde ich, hat ja nicht immer, es gibt ja auch sowas wie emotionale Intelligenz. Und die finde ich jetzt persönlich tatsächlich viel, viel wichtiger als alles andere. Also
Die
gerade
ist
wenn es
aber
um
nicht so
Hund geht.
direkt sichtbar manchmal, ne? Manchmal geht es ja dann,
Boah.
gerade wenn du jetzt in der Hundeschule bist, und dann geht es ja dann darum, welcher Hund da an der Leine optimopti läuft und der hat ein schönes Fuß und der macht auf die erste Ansage zack Sitz, zack Platz, zack super Freiablage, bleibt eine halbe Stunde liegen, um ihn rum tanzen alle und machen und super, super, super. Und dann gehen oft noch nicht mal die Menschen, die sich das erarbeitet haben, sondern eigentlich die, die dabei zusehen, gehen dann in den Wettbewerb und denken sich, oh, das will ich auch, wie haben die das geschafft? Und ich finde, das ist motivierend. Das ist an sich ja auch eine gute Sache, sich das vorzunehmen. Es sollte nur nicht verbissen sein. Es sollte dabei auch nicht ums Angeben gehen oder ums Präsentieren, sondern es sollte ein gemeinsames Ziel, sich zu stecken, mit seinem Tier was zu erreichen, für das Tier, für dich selber, für euer gemeinsames Zusammenleben, einfach weil du vielleicht auch sagst, du, ein Hund, der spitzenmäßig erzogen ist und gut mitarbeitet, den kann ich einfach super durch den Alltag mitnehmen. Ich bin ja Hundetrainerin, folglich finde ich das toll. Aber immer natürlich im Rahmen der Möglichkeiten des Tieres, und dann ist mir das auch völlig Wurst, wer neben mir läuft. Das ist das, was so wichtig ist. Also ich gehe nicht in Konkurrenz mit anderen Menschen. Ich setze mir für mich und meinen Hund, wir beide setzen uns Ziele, ob das jetzt ist, dass wir uns gut mit Artgenossen verstehen, dass wir eine gute soziale Ebene haben, miteinander, innerhalb unseres Rudels, wenn wir mehrere Hunde haben. Und dann natürlich aber auch ein guter Grundgehorsam. Das ist ja ein großes Gesamtpaket. Für mich ist zum Beispiel auch ein großer Punkt, wie reagiert ein Hund auf Stress? Das sind so alles so Faktoren, die da eine Rolle spielen, die relevant sind. Und da setze ich mir schon immer Ziele mit meinen Hunden. Also ich gehe immer hin und sage, okay, ich möchte dies oder jenes erreichen. Aber ich versuche immer individuell meinen Hund im Auge zu behalten und zu sehen, was bringt er denn an Möglichkeiten mit, was für ein Potenzial hat er. Und dann setze ich mir die Ziele darauf angepasst und gehe ja nicht hin und sage, ich will jetzt, dass die Mika es genauso macht wie die Ronja und die soll es genau machen wie die Boogie. Und alle sollen das am Ende gleiche können, obwohl das Potenzial und das Wesen völlig unterschiedlich sind. Ich kann das ja gar nicht meine, wenn ich mir schon mein eigenes kleines Rudel angucke, das sind ja nur drei Hunde. Die sind alle drei so.
Nur,
Ja, ich
ja.
meine jetzt, wenn man sich die Vielfalt anguckt, also wie vielfältig Hunde sein können und wie vielfältig es sein kann, was du von einem Hund verlangen kannst oder erwarten kannst. Ich habe ja nur die drei und die sind schon so grundverschieden. Es ist unmöglich, von allen dreien dasselbe abzuverlangen. Die bringen ja auch andere Voraussetzungen mit. Die haben eine andere Historie, die haben eine andere Genetik und andere Triebe. Da hast du ja eben auch schon gesagt, Instinkte und Triebe sind ja dann auch noch ein Thema. wenn Triebe manchmal die Intelligenz, die womöglich zwar da ist, aber das wird dann vielleicht überlagert, dann ist da ja auch gerade, kannst du ja auch dann noch so pfiffigen Hund da sitzen haben, wenn er gerade neben einer läufigen Hündin sitzt und selbst unkastriert ist, dann kommt der Trieb.
Absolut. Also für mich geht es auch darum, ich wollte eigentlich nur sensibilisieren darauf, dass man nicht immer Olympiasieger im Agility sein muss mit seinem Hund, sondern dass es eben durchaus, und das ist das, was mich total auch, was für mich einen intelligenten Hund ausmacht, ist tatsächlich, dass er vielleicht einfach auch Dinge erkennt, wie zum Beispiel, dass es einem anderen Hund im Rudel nicht so gut geht. Und das vielleicht erkennt, bevor wir als Menschen das erkennen und Signale gibt. Oder aber, dass er in einer Situation draußen, wo mehrere Hunde unterwegs sind, einen Weg findet, um Aggressionen unter Hunden zu schlichten, mit einer gewissen Souveränität dazwischen geht, ohne zu beißen. Also es gibt so, weißt du, was ich meine? Einfach so,
total,
das macht auch, für mich...
Das ist die soziale Intelligenz, natürlich, du hast völlig recht. Nur auch da gibt es Wettbewerbe. Also auch da gehen Menschen hin und sagen, guck, ha, mein Hund, den kann ich überall mit hinnehmen, der ist ja so sozial. Der versteht sich ja mit jedem anderen Hund und der kann so toll kommunizieren, der hat ja nie Konflikte und der ist zu Hause ja so hochsensibel, der merkt immer sofort, wenn die Stimmung schlecht ist und dann verkriecht er sich schon und sagt, ich lasse euch hier alle in Ruhe und dann brüstet sich der Mensch damit und der andere steht daneben, hat einfach einen Hund, der das nicht kann, weil das vielleicht auch schlicht nicht gelernt hat, weil er vielleicht total heftige Deprivationsschäden hat, weil der aus einer Papi-Mall in Rumänien kommt oder in Bulgarien kommt und eigentlich nur einen Kofferraum gesehen hat in seinem Leben. Und mit dem wird dieser Hund dann auch verglichen und dann wird das zum Wettbewerb. Also der Mensch schafft es ja überall, sich zu vergleichen. Und letztendlich, ob das jetzt die soziale Intelligenz ist oder faktisch, wie schnell ein Hund Dinge begreift und umsetzt, ist das egal. Wir sollten uns eh nie vergleichen. Auch nicht auf der sozialen, bei den sozialen Kompetenzen, weil auch die kann nicht jeder abrufen. Und das ist auch nicht so, man bewertet doch einen Hund nicht darüber, ob der das kann oder nicht. Der wird immer das tun, was in seiner Macht steht.
Ja, ich denke auch, dass, guck mal, so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt gerade eben wieder bei so einem Instagram-Account ein bisschen geguckt von Hundetrainerinnen und da unter anderem auch gesehen, dass da eine Hundetrainerin oder Expertin auch den Tipp gegeben hat, es reichen im Grunde genommen die kurzen, knappen Kommandos in einem ganzen Satz zu sprechen, macht überhaupt gar keinen Sinn. So, wer erklärt uns eigentlich, was Sinn macht und was nicht Sinn macht? Hauptsache es funktioniert. Also wenn ich mit meinem Hund in ganzen Sätzen spreche oder in einem Satz spreche, erstaunlicherweise, sie verstehen das alle. Also natürlich verstehen sie auch die kurzen Kommandos. Das ist immer die Frage der Kommunikation. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, nur wer einen intelligenten Hund hat, kann in ganzen Sätzen mit ihm sprechen. Totaler Schwachsinn. Oder sind Hunde zu dumm für ganze Sätze? Das ist eher die These dieser Frau gewesen, dass Hunde tatsächlich am besten mit solchen kurzen, knappen Kommandos klarkommen. Schiebt das aber auch tatsächlich eher so ein bisschen auf die Intelligenz, wo ich dann immer so sage, so, warte mal, es ist doch immer die Frage, auch wie ich mit dem Hund kommuniziere und umgehe. Natürlich gibt es, glaube ich, keine Frage, dass es Sinn macht, kurze, knappe Kommandos in dem Moment, wo es dann auch wichtig ist, dass der Hund tatsächlich auch sehr schnell und kurz und knapp hört. Da hast du nicht die Zeit, lange mit dem Hund zu diskutieren. Aber ich finde so grundsätzlich, das aufzuteilen in geht nur mit dem intelligenten Hund, finde ich total komplett irre.
Ist es auch. Also hat die Frau entweder was grundlegend falsch verstanden oder sich sehr ungünstig ausgedrückt. Ich würde definitiv in meiner Hundeschule immer den Menschen empfehlen, nicht in ganzen Sätzen zu sprechen. Nicht, weil der Hund nicht imstande ist, das zu verstehen, sondern der Mensch ist nicht imstande, das mit einem Wort zu erklären. Jetzt kommt der ganze Satz noch dazu. Dann wird die Sache ja nicht einfacher. So, der Hund... wir wollen dem Hund ja nicht das Leben schwerer machen, als es eh schon ist. Jetzt soll der ja menschlich sprechen lernen. Ne? Menschlich sprechen, Menschensprache lernen. Also er soll ja mit unserem Vokabular zurechtkommen und wir erwarten ein bestimmtes Verhalten von dem Hund. Und umso einfacher wir uns das Leben alle machen, umso einfacher oder umso besser kommen wir voran und umso konfliktfreier wird das. Wenn jetzt natürlich, und jetzt kommt der Mensch mit seinen vielen Emotionen, und jetzt habe ich die Frau XY vor mir stehen mit dem Fifi und dann sagt die zu dem, Fifi, mein Schatz, machst du mal Feinsitz? Dann ist das für einen Fifi viel, viel schwieriger, jetzt rauszuhören, was wollt ihr jetzt von mir? Weil sie sagt auch, Fifi, mein Schatz, machst du jetzt fein Platz? Machst du jetzt fein? So, also jetzt muss er ja aus diesen 100 Worten das eine rausfiltern, nämlich Sitzplatz oder was auch immer. Das ist also, was ich tun soll. Alles klar. So, jetzt geht Frau XY aber hin und wenn Fifi dann nicht Sitz macht, wird die auch schon ein bisschen stinkig. Na, dann sagt sie das dreimal. Fifi hat es immer noch nicht verstanden, weil die Frau auch vielleicht nuschelt. Und am Ende kriegt Fifi keine Belohnung, ist sehr frustriert und hatte eigentlich gar keine Chance, seinen Job vernünftig zu machen. Von daher wäre es schon günstig, wenn Frau XY einfach erstmal Fifi nur Sitz sagt. Dann kann Fifi seinen Job machen, seine Wurst kriegen, alle sind glücklich. Das liegt aber nicht daran, dass Fifi nicht imstande ist, den ganzen Satz zu verstehen, weil letztendlich der ganze Satz spiegelt ja nur eine Emotion des Menschen wider. So, ich spreche permanent in ganzen Sätzen mit meinen Hunden, ständig. Also wirklich den ganzen Tag spreche ich komplett normal mit meinen Hunden, als wenn sie alles verstehen würden. Aber wenn ich möchte, dass sie was tun, also was Bestimmtes abrufen möchte, ein bestimmtes Verhalten abrufen möchte, werde ich immer mich auf ein einzelnes Wort beschränken. Das nennt man gern Kommando. Kommando wird oft verstanden, als ich brülle meinen Hunden ein Wort entgegen. Das ist so nicht gemeint, sondern es ist einfach eine Information, die ich dem Hund sende. Die kann freundlich oder nicht freundlich ausgesprochen sein. Optimalerweise wird sie einfach neutral ausgesprochen und gar nicht mit einer Emotion belegt. Und ich sage zu meinem Hund einfach nur Sitz. Dann weiß er, okay, sie will, dass ich mich jetzt setze. Und dann kommt mein ganzer Satz. Du hast das ja toll gemacht, meine Maus. Oh, du bist ja die beste Maus von allen. Und hier habe ich jetzt eine Emotion übertragen. Und das tue ich mit meinem ganzen Satz. Weil da ist dem Hund egal, jede einzelne Vokabel, sondern hier ist wichtig, welche Emotion wird denn da übertragen. Auch das ist Kommunikation. Kommunikation hat ja tausende Ebenen. Da ist einmal das gesprochene Wort, aber da ist auch die vermittelte Emotion. Und das gehört auch zur Hundeerziehung dazu. Der ganze Satz ist nämlich der, der mir als Mensch hilft, meinem Hund meine Emotionen authentisch rüberzubringen. Die kann ich viel besser in einem langen Satz meinem Hund vermitteln, als in einem einzelnen Wort. Und folglich in meiner Kommunikation mit meinem Hund werde ich das so machen, dass ich einfach ihm erst die Informationen sende, worum geht es? Ich möchte, dass du Sitz machst. Sitz, der Hund setzt sich und dann kommt meine Emotion. Wie finde ich, wie du das gemacht hast? Das hast du so fein gemacht. Was bist du, eine tolle Boggel. Du bist die beste Boggel von allen. Und mein Hund freut sich und spürt und hat die Kommunikation, das Senden der Emotion an, kann er besser annehmen, sogar besser annehmen im ganzen Satz, als im einzelnen gesprochenen Wort. Und hier ist nur wichtig zu wissen, was will ich denn eigentlich dem Hund gerade sagen? Möchte ich dem jetzt sagen, setz dich, oder möchte ich dem eigentlich gerade sagen, dass ich ihn total lieb habe? Möchte ich ihm sagen, ich bin gerade sehr stolz auf dich? Möchte ich vielleicht einfach nur socializen? Möchte ich vielleicht einfach nur mit ihm zusammen erzählen? Ich rede mit meinen Hunden so regelmäßig, gerade beim Kochen. Wenn die ja alle irgendwie in meiner Nähe sind, weil die immer noch hoffen, dass da irgendwas passiert. Ich unterhalte mich mit denen. Ich meine, das klingt jetzt alles ein bisschen irre, aber klar, es ist mehr oder weniger ein Selbstgespräch, aber wir genießen diese gemeinsame Zeit. Die hören mir auch zu. Die gucken mich an. Manchmal schlafen die dabei auch ein, weil es langweilig ist. Aber es ist ein Übertragen einer Emotion.
Sie erzählt das nächste schon wieder was von Kräutern im Garten. So eine Scheiße.
Oh Mann, was will die jetzt? Oh, rückt das Hähnchen rüber, Mensch. Genau. Aber es geht ja dabei um das Übertragen einer Emotion. Wir fühlen uns gemeinsam wohl. Das ist Rudelzeit. Die ist gut drauf. Wir fühlen uns wohl. Wir kommen zur Ruhe. Es ist ein Genuss, zusammen zu sein. Darum geht es dabei. Und all das ist Kommunikation. Und ein Hund braucht nicht allzu viel Intelligenz, um diese Signale wahrzunehmen, aufzunehmen und mit dir zu teilen. Und dann ist das auch Wurst, wie pfiffig der ist. Das schafft jeder Hund. Noch kein Hund erlebt, weil diese soziale Intelligenz ist nämlich eben die Stärke unserer Hunde. Das ist nämlich genau der Grund, warum wir uns diese Partner aussuchen. Warum wir eben keinen, weiß ich nicht, anderes, eine Schlange als Haustier halten. Gut, machen auch manche, aber Warum ist der Hund so beliebt? Weil das ist seine absolute Stärke, die soziale Intelligenz. Die sind uns um Längen voraus. Und deswegen brauchen wir gar nicht überlegen, wie pfiffig die sind. Die sind pfiffig genug.
Ich denke aber schon auch in so, ja, an so Dinge wie Stärken stärken. Also sprich, vielleicht hat jeder Hund auch sowas, und das hat, glaube ich, nicht so viel mit Intelligenz zu tun, sondern sowas wie Potenzial. Du hast es vorhin mit den Aussies zum Beispiel angesprochen oder was auch immer. Also die Hunde sind ja auch teilweise für etwas gezüchtet worden. Bei Mischlingen können wir es teilweise ja nur erahnen, was da so drin steckt. Und teilweise haben sie aber auch ja schon per se so Dinge, die sie gerne machen und die sie mitbringen. Wie bei Pelle zum Beispiel, der ein großes Hobby hat, nämlich Türen öffnen. Und darin ist er sehr.
Ein Trickdog ist das. Der
Ein
will Tricks.
Trickdog.
Ja klar, der will Tricks lernen. Das hatte
Der
ich
will
hinter dir
Tricks
doch damals.
lernen.
Ja, sicher.
Ja. Ich
Das
habe
ist es.
noch, ich habe mich noch nicht drum gekümmert, deshalb ist er strunzdumm, was das angeht. Aber nicht. Aber nein, es ist krass, weil er einfach auch sehr gezielt die Tür aufmacht. Es ist nicht so, er braucht keine 5 Versuche. Sondern es ist sehr gezielt, er findet genau den Punkt und es ist auch egal, welche Tür. Er findet genau den Punkt, den er braucht, um die Tür mit einem Mal zu öffnen. Und da habe ich mir auch schon vieles überlegt, was man so mit ihm anstellen kann. Bisher habe ich einfach noch nicht die Muße gehabt, den Trickdog zum möglichen Olympia-Champion zu machen in Sachen Trick. Aber ich weiß natürlich bei so einigen Versuchen, dass er sehr schnell ist, Dinge einfach auch zu verstehen. Und das geht zum Beispiel da los, wenn es gibt ein Ritual bei uns, nämlich einfach, dass Pfoten abgewischt werden, wenn wir von draußen reinkommen. Und er ist mittlerweile so, dass er einfach verstanden hat, sehr schnell verstanden hat, dass das angesagt ist und hebt die Pfoten hoch. Und
Süß.
zwar abwechselnd.
Oh.
Und auch hinten. Und
Ach,
das
das ist so
ist
niedlich, wenn die das machen.
So toll, weil du einfach merkst, irgendwie so, der hat auch Lust daran, ne? Es ist für ihn jetzt nichts Unangenehmes oder so, sondern es ist irgendwie auch so, es ist, ja. Keine Ahnung. So, und daraus kann man natürlich, glaube ich, wirklich viel, viel mehr machen, ne? Wenn
Das
man
ist
so einen Hund hat.
super. Ich habe
Und
das Glück nicht gerade. Also bei mir freut sich keiner, wenn ich mit dem Handtuch komme.
ja, das ist auch tatsächlich wirklich so, dass es gibt so ein paar Dinge, wo er auch mittlerweile einfach auch, ja, weiß ich nicht, Wasserstrahl zum Beispiel sauber machen. Da kommt er und er findet es nicht geil. Aber er stellt sich dann auch wieder in verschiedenen Positionen so hin, damit ich überall drankomme. Also auch das ist gelernt. Und das Gute ist, dass wenn man dann noch einen Hund hat wie ihn, der mit für Futter alles tut,
Das ist
einfach
es halt,
wirklich
genau.
alles tut, dann kannst du natürlich, dann hast du im Grunde genommen schon mal 2 Stärken in Anführungsstrichen, die sich gut ergänzen. Also du könntest wahrscheinlich sehr gut, also wenn ihr demnächst, nächstes Jahr Mike beim und Pelle beim Supertalent seht und Pelle quasi rückwärts Wände hochläuft, dort oben stehen bleibt an der Decke und keine Ahnung, dann
Mit
wisst ihr
Bällen
Bescheid.
jongliert und ja.
Ab mit Würsten jongliert und die letzte
Genau.
Wurst dann frisst er.
Also aber also, du hast eigentlich einen ganz wichtigen Punkt angemerkt. Du hast einmal das mitgebrachte Potenzial und dann kommt die Motivation dazu. Das sind auch zwei Faktoren, die relevant sind und die sind bei uns Menschen gar nicht anders. Also wir haben ja alle ein mitgebrachtes Potenzial und das wird mehr oder weniger ausgeschöpft, nicht bei allen, aber wenn du merkst, dir liegt was, dann wirst du dich natürlich eher in die Richtung orientieren, als jetzt in eine Richtung, wo du eher ja, untalentiert bist. Das ist das eine. Also von daher ist das absolut sinnvoll, auch Hunde zu fördern, wenn man den Eindruck hat, da ist etwas, an dem sie besondere Freude haben oder besonders geschickt sich anstellen. Und wenn du dann noch einen Hund hast, der gut im Futter ist, dann hast du natürlich auch immer was, womit sich gut arbeiten lässt. Ich habe einige Hunde in der Hundeschule immer gehabt, die, ja, wo du dann halt da stehst und sagst, ja, also ich habe dem letzt beim einen Metzger, das ist der auf der einen Straße, da die Fleischwurst, die hat er gegessen. Wenn du so einen Kunden hast, dann hast du ein Problem.
Ja, total.
Ne, das ist halt, dann musst du ehrlicherweise sagen, Leute, wir lassen es mit dem Futter. Ne? Brauchst jetzt nicht die Stadt abklappern nach dem richtigen Leckerchen. Vergiss es, dein Hund ist da nicht scharf drauf. Du musst das anders. Wir müssen jetzt gucken, womit können wir ihn denn ihnen denn die Zusammenarbeit schmackhaft machen. Es gibt echt einfach auch unglaublich viele Hunde, und das wird total unterschätzt, die der Arbeit wegen gerne arbeiten. Die es einfach mega finden, eine Aufgabe zu bekommen. Die arbeiten nicht nur für Wurst. Die arbeiten vielleicht für das Lob. Die arbeiten vielleicht für die Streicheleinheit. Die arbeiten vielleicht einfach nur für den eigenen Erfolg. Also auch das ist nicht zu unterschätzen. Von daher muss man auch einmal im Auge behalten, was will mein Hund überhaupt haben oder worauf arbeitet der hin? Worum geht es ihm eigentlich? Und es gibt Hunde, die sind so massiv mit Futter, mit denen kannst du dann nicht mehr arbeiten. Weil die, wenn die Futter sehen, die Synapsen einfach einmal alle ausschalten und anfangen zu speicheln ohne Ende, die Augen weit aufgerissen haben, dann fangen die an, alle Tricks auf einmal abzuspulen, die sie je gelernt haben. Auch die Hunde, dann lässt du vielleicht das Futter auch mal erstmal weg, um überhaupt arbeiten zu können, weil der sonst durchdreht. Oder aber du gehst hin und sagst, nee, weg mit den Würstchen, wir arbeiten ab jetzt mit Möhren oder mit Äpfeln. So geht's nicht. Also auch da musst du dein Gegenüber gut kennen und halt immer wissen, was braucht er und wie kann ich ihn motivieren. Und ja, und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, was das rassetypische Potenziale angeht, das kannst du auch nicht immer pauschalisieren, aber natürlich gibt es Rassen, wo man halt weiß, die eignen sich für bestimmte Sportarten oder bestimmte Arbeiten besonders gut. Aber was ich halt irgendwie glaube, ist, dass nicht alle, aber wirklich die allermeisten Hunde freuen sich über Tricks, immer. Weil dieses Zusammenarbeiten mit dem Menschen und sich gemeinsam was erarbeiten, ohne zu frustrieren. Ne? Weil beim Tricksen ist halt einfach super wichtig, dass man zum Spaß das macht. Das ist ja eine Beschäftigung und kein Hochleistungssport, wo man am Ende irgendwie unter Druck kommt. Da kann man einen Hund immer wunderbar abholen. Und umso mehr man mit dem zusammenarbeitet, umso mehr bietet er einem Dinge an, setzt schneller um, lernt dich besser kennen, die Kommunikation wird schärfer, die Kommunikation wird genauer und man ist irgendwann überrascht, dass man vor sich einen kleinen Profi hat. Das Gleiche gilt für die Nasenarbeit, also alles, was Schnuppern ist. Es gibt ganz wenige Hunde, das sind in der Regel natürlich die mit den Gesichtsverformungen, also die Qualzuchten mit den flachen Gesichtern, die tun sich manchmal da doch sehr schwer mit. Aber alle Hunde mit einem gesunden Gesicht können toll Nasenarbeiten machen und Sucharbeiten machen. Dann kann man das auch toll fördern. Und da wirst du, das ist eine fast angeborene Intelligenz bei einem jeden Hund, weil Schnuppern, da sind die also wenigsten Hunde, die du da nicht abholen kannst mit Sucharbeiten. Es gibt für jeden was und es gibt natürlich rassetypisch Hunde, die an bestimmten Stellen besonderes Potenzial mitbringen. Und ob du das dann wählst für dich und deinen Hund als Sportart, das ist immer noch dir überlassen.
Ja, ich glaube auch manchmal übersehen wir, glaube ich, auch so ein bisschen Potenzial. Zumindest fällt mir das auf, während wir drüber sprechen. Nämlich zum Beispiel einfach auch alleine, oftmals ist es ja so, dass du rufst den Hund und er freut sich tierisch irgendwie zurückzukommen einfach mit. Du siehst richtig die Freude, da hat jemand Lust zu arbeiten und kommt gerne einfach zu dir zurück. Also das, worüber wir immer mal wieder gesprochen, nämlich der Rückruf, kann ja durchaus auch eine Grundlage sein für etwas, was dann natürlich nicht auf Intelligenz einzahlt, sondern einfach nur letztendlich auch auf eine Förderung oder auf Stärken zu stärken und zu gucken, was kann mein Hund sonst noch so leisten, wenn es denn, manchmal sind es ja auch total nützliche Sachen. Und das finde ich eben einfach auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das war ja auch das, was ich so oft mitgenommen habe, bei dir auch in der Hundeschule, nämlich sowas Schnödes oder, naja, es ist eigentlich hochkompliziert, weil es auch ganz viel Training und auch für den Hund so super anspruchsvoll ist, nämlich die Freiablage. Und dann, je länger du dann den Hund in der Freiablage lässt, desto schwieriger wird es teilweise. Aber das sind ja auch nützliche Sachen. Und das ist nicht nur Intelligenz, die du, oder beziehungsweise Potenzial, das du förderst, weil auch das ist ja so, dass es Hunde gibt, denen fällt es wahnsinnig schwer, das auszuhalten. Es gibt Hunde, die lernen es aber auch und die lernen es mal schneller, mal weniger schnell. Aber sie lernen es irgendwie alle. Ich habe keinen Hund bei dir erlebt, der die Freiablage nicht konnte. So, ne? Und da denke ich mir dann immer, das hat einfach nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat einfach auch was mit Potenzial dann wiederum und wie förderst du es und wie hartnäckig bleibst du auch dran. Das fand ich auch total interessant bei dir zu sehen, dass es einfach auch Menschen gibt, die dann halt einfach auch aufgegeben haben und dann gibt der Hund auch schnell auf und dann jemand an der Seite zu haben, der sagt, so, nutzt doch das Potenzial, hat das Potenzial, jeder Hund hat das Potenzial Und es kommt auf dich an, und das ist ja das auch die Essenz von so vielen Folgen, die wir nicht nur spielen, dass es auf dich ankommt, inwieweit du bereit bist, Zeit zu investieren, Geduld zu haben, um sagen zu können, am Ende des Trainings, mein Hund ist der intelligenteste Hund der
Und
Welt.
das sehe ich nämlich genauso. Eigentlich für einen selbst sind sie doch die allerbesten und schlauesten sowieso. Und wo du gerade auf die Freiablage zu sprechen kommst, was eigentlich, die müsstest du auch noch kennen. Wir hatten eine Mit-Hundeschulkollegin quasi dabei, wo die Hündin, also anders. Die Frau hatte halt die Nerven dafür nicht. Die war ein kleines Nervenbündel. Eine unwahrscheinlich nette Person. Ich liebe sie. Aber die war mit sich nicht im Reinen. Die war unruhig, nervös und vor allem sehr ungeduldig. Und es wollte und wollte mit dem Hund nicht klappen. Und das haben die gestritten, ne?
Arschloch unter 10 genannt, ne? Ja, dann reden wir von derselben.
Und die hat sich geärgert über den Hund, meine Güte. Und sie musste einmal da durch. Sie hat sich da durch, also die hat, und die wollte das schaffen. Und der Hund hat sich gedacht, so arbeite ich nicht mit dir. Du bist einfach, so wie du drauf bist, kann ich mit dir nicht arbeiten. Und das ist der Moment, wo du merkst, wie sozial intelligent Hunde wirklich sind.
Ja.
Nämlich, dass sie in so einem Moment sagen, du willst von mir, dass ich mich hier hinlege und entspanne und ruhig bin, guck dich mal an. Und die musste da einmal durch, und als der Leidensdruck groß genug war, wurde dann auch jede Art von Hilfestellung gut angenommen, und man hat sich vielleicht mal ein bisschen noch mal, und sie hat halt einfach gelernt, sich kontrollieren zu müssen und in sich ruhen zu lernen. Und der Hund hat am Ende einen wunderbaren Job gemacht, und war, die waren ein tolles Team hinten raus, ne? Aber die haben sich durch so viele Stellen so durchackern müssen, weil das zwei Sturköpfe waren, die beide gesagt haben, das muss jetzt hier laufen, so wie ich will. Der Hund hat gesagt, so arbeite ich nicht mit dir, wenn du so drauf bist. Sie hat gesagt, ich bin jetzt nicht gut drauf, das muss jetzt hier schnell und unkompliziert laufen. Und zack, hattest du ein ganz perfektes Chaos.
Das
Und
war auch, ne?
ja, aber hinten raus war es ein tolles Team. Die haben halt einfach einen längeren Weg gehabt, was nicht am Potenzial des Hundes oder der Frau lag, sondern einfach nur an ihrem Stress, an ihrer Unruhe, und dass beide Sturköpfe waren, die gesagt haben, unter diesen Umständen können wir nicht zusammenarbeiten.
Lustig aber auch, du hast jetzt einen Aspekt zu bestriften und den finde ich ganz interessant, denn die Besitzerin hatte ihren Platz im Leben ja noch nicht so richtig
Genau,
gefunden.
ja.
Und dieser Hund war auch tatsächlich so, der hat das gespürt und hat irgendwie sein eigenes Ding gemacht. Der hat sich auf sich selbst verlassen.
Genau.
Und das hat die Besitzerin so geärgert, das kann ich mich noch genau daran erinnern. Und sie ist dann auch diesem Hund, und das werde ich nie, dieses Bild werde ich nie vergessen, sie ist diesem Hund auch andauernd hinterhergerannt. Also sie ist dem Leben hinterhergerannt und sie ist diesem Hund hinterhergerannt. Und dieser Hund hat sich einen Spaß draus gemacht. Der hat die wirklich, der hat sie ja drangsaliert bis zum, und das fand ich sehr intelligent, weil der, also, ne, in
Das ist
diesem,
eine
also,
super, super intelligente Hündin gewesen. Super intelligent.
und diese Intelligenz ist toll gewesen, weil sie einfach auch so dem, ich glaube, die Besitzerin hat durch den Hund damals unfassbar viel gelernt.
Unbedingt. Genau wie ich rede jetzt über andere Menschen. Hab die Geschichte mit Frieda hinter mir. Frieda war dasselbe. Ich habe mit den einfachsten Hunden gearbeitet, und dann kam Frieda. Und dann habe ich erst mal gelernt, mich mal selbst in den Griff zu kriegen, weil die hat genau das Gleiche hat die mit mir gemacht. Und die, ich habe da nur leider, Gott sei Dank, ein bisschen schneller die Kurve gekriegt, habe mich nicht ganz so lange daran aufgerieben. Aber sie hat auch zu mir gesagt, du bist auch ein einziges Nervenwrack. Mit dir werde ich nicht arbeiten. Paff, bam. Und ja, also Hunde können unser ganzes Leben verändern. Hunde können unsere emotionale Intelligenz reifen lassen und uns öffnen dafür auch, dass wir uns selber mal ein bisschen besser spüren und wahrnehmen, auch großartige Tiere. Dass ich da so denke, weißt du ja.
Dass du so denkst, weiß ich. Aber ich glaube auch, dass wie soll ich sagen, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, also esoterischer, als ich eigentlich bin. Aber ich glaube, man sucht sich vielleicht einfach auch schon immer auch indirekt so ein bisschen oder auch sehr direkt den richtigen Hund. Und also wenn es gut läuft, wenn es intelligent läuft, wenn es dumm läuft, das ist natürlich, dann geht es in eine andere Richtung. Aber wenn's, ich glaube einfach, dass wir die Intelligenz der Hunde schon auch für uns nutzen können, weil sie, ich glaube, das ist zumindest unbestritten, uns in einigen Dingen deutlich voraus sind, was Instinkte angeht. Also wenn wir jetzt einfach nur vom physischen Teil ausgehen, wie viel sie besser riechen können, was sie besser hören und sehen können und so weiter. Also das sind ja Dinge, die sind einfach auch wissenschaftlich erwiesen. Und da sind sie uns tatsächlich in einigen Dingen voraus. Und warum nicht davon profitieren? Warum nicht das einfach sich auch mal angucken? Und dann finde ich, relativiert sich auch so ein bisschen die Frage nach der Intelligenz oder nach der Dummheit des Hundes, weil ich glaube, am Ende des Tages geht es gar nicht darum, sondern es geht vielleicht eher darum, was können eigentlich Mensch und Hund voneinander lernen? Wie können sie voneinander profitieren? Wie können sie miteinander sein? Und so blöd kann es oder so dumm kann es gar nicht sein oder können Hunde gar nicht sein, denn sie sind ja schon seit so vielen Tausenden, Millionen von Jahren an unserer Seite und begleiten uns und sind Teil der Gesellschaft. Und wenn sie so doof wären, dann wären sie mit Sicherheit nicht an dem Punkt oder in dem hätten nicht den Status, den sie haben.
Das unterschreibe ich so. Sie sind sicher sogar an vielen Stellen, behaupte ich, auch intelligenter als wir es sind. Weil wir manchmal ganz vergessen haben, wie das ist, mal ein bisschen in sich reinzuhören. Und die denken da halt nicht drüber nach. Die spüren sich oder spüren ihre Dinge und reflektieren die dann nach außen. Und handeln immer sehr authentisch und ehrlich. Und das. Diese Masken, die wir uns immer anziehen, die bekommen uns oftmals ja nicht gut. Ne? Aber was halt ganz relevant ist, ist immer zu überlegen, wo ist das Potenzial von meinem Hund, den ich hier vor mir stehen habe und was kann ich damit machen? Und wenn ich kein Potenzial erkenne, dann habe ich nicht gut genug gesucht, weil irgendwas ist da immer. Und ganz, ganz relevant, niemals sich vergleichen, niemals nach rechts und links gucken und sagen, ach, der macht das aber besser, schöner, schneller, weiter. Die ist ja auch ein anderer Hund. Ich bin auch nicht wie die anderen. Ich kann auch nicht das Gleiche wie die anderen. Ich habe aber Stärken. Ne?
Ja, denkt also nochmal drüber nach. Ist es wirklich wichtig, ob der Hund intelligent oder dumm ist? Oder ist es vielleicht eher wichtiger, den Hund zu erkennen und zu überlegen, was für ein Verhältnis habe ich mit ihm? Kann ich mit ihm arbeiten? Will ich mit ihm arbeiten? Man kann ja auch zum intelligenten Punkt kommen. Ah, guck mal, jetzt hat es bei mir geklingelt. Das ist das Hundefutter, das kommt. Man kann ja auch einfach denken, es ist gut so, wie es ist. Und ich muss gar nicht in eine Challenge gehen.
Finde ich gut. Kann man
Mach
so
mal die Tür
festhalten.
auf.
Mein
Danke,
lieber
Sarah, für
Mike,
diese tolle Folge.
ich wollte mich auch gerade bei dir bedanken. War schön.
Und wir hören nächste Woche voneinander.
Unbedingt.
Intelligent.
Wie intelligent von uns, oder? Schönen
Top.
Tag dir noch.
Dir auch.
Ciao.
Ciao. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.